Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Sendereihe Durch die Bibel. 40 Tage und 40 Nächte hat Mose, der Anführer der Israeliten, auf dem Berg Sinai verbracht. Denn nachdem Gott ihm dort schon vorher die 10 Gebote sowie zahlreiche Rechtsordnungen für das Volk Israel mitgeteilt hatte, sollte er noch einmal nach oben kommen. Was es da zu besprechen gab, ist im 2. Buch Mose in den Kapiteln 25 bis 30 nachzulesen. Gott wünscht sich von den Israeliten, dass sie ein transportables Zeltheiligtum für ihn bauen, die sogenannte Stiftshütte. Prächtig geschmückt und ähnlich ausgestattet wie später der Tempel in Jerusalem, soll die Stiftshütte ein Ort der Begegnung werden zwischen Gott und Mensch. Wie sie konstruiert und welche Ausstattungsgegenstände gebraucht werden, das kann man alles im 2. Mosebuch nachlesen. Auch der Dienst der Priester wird dort genau beschrieben. Wie gesagt, 40 Tage und Nächte bleibt Mose auf dem Berg Sinai und wird von Gott genau instruiert. Dann verlässt Mose den Berg und hört schon von Weitem einen seltsamen Lärm aus dem Lager der Israeliten. Als er unten ankommt, traut er seinen Augen nicht. Die Israeliten verehren ein goldenes Kalb, das Aaron, der künftige Hohepriester, auf ihren Wunsch hin angefertigt hat. Mose ist entsetzt und veranlasst eine beispiellose Strafaktion gegen die Israeliten. Soweit ein kurzer Rückblick auf die letzte Sendung. Gleich geht es hier weiter mit dem 2. Buch Mose, Kapitel 32, und zwar ab Vers 30. Gott ist sauer auf die Israeliten, richtig sauer. Während er sich Gedanken darüber macht, wie die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk in Zukunft aussehen soll, lassen sie sich ein Götzenbild anfertigen, das berühmte goldene Kalb. Doch damit nicht genug. Sie leugnen sogar noch, was Gott für sie getan hat, indem sie rufen, »Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat.« In seinem Zorn möchte Gott das Volk Israel vernichten. Nur mit Mühe und Not gelingt es Mose, ihn davon abzubringen. Doch offenbar bekommt Mose den Auftrag für eine entsetzliche Strafaktion. 3000 Israeliten werden getötet, um den Rest des Volkes zur Besinnung zu bringen. Was danach geschieht, erfahren Sie jetzt aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 32, ab Vers 30. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, »Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde.« Was an dieser Stelle im hebräischen Bibeltext steht, auf dem unsere heutigen Bibelübersetzungen beruhen, lässt sich nur schwer ins Deutsche übertragen. Das Wort Vergebung trifft die Sache nicht hundertprozentig. Vielmehr könnte man von Sühnung sprechen. Das heißt, Mose will Gott fragen, was die Israeliten zur Wiedergutmachung beitragen können. Vers 31. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, »Ach, das Volk hat eine große Sünde getan, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht.« Aha, könnte man sagen. Mose, glaubst du etwa, dass Gott diese Sache verborgen geblieben ist? Nun, ich glaube, mit solch einer spöttischen Anmerkung würden wir Mose Unrecht tun. Was er Gott mitteilt, ist aus meiner Sicht eine Art Sündenbekenntnis. Zu einem aufrichtigen Sündenbekenntnis gehört, dass ich eine Sache aus Gottes Blickwinkel betrachte und ihm signalisiere, du hast recht, Gott, ich habe falsch gehandelt. In diesem Fall muss man Mose allerdings hoch anrechnen, dass er diesen Schritt nicht für sich tut, sondern für das Volk Israel. Er war ja gar nicht dabei gewesen, als das goldene Kalb angefertigt wurde. Aber halten wir fest, wenn wir Gott für eine konkrete Sache um Vergebung bitten, sollten wir diese Sache auch konkret beim Namen nennen. Das fällt manchmal schwer, weil wir uns für unsere Sünden schämen. Aber Gott sieht, ob wir es aufrichtig meinen. Und die Freude über Gottes Vergebung wird umso größer sein. Vers 32. Mose spricht zu Gott, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose sagt, anders ausgedrückt, ich stelle mich auf die Seite des Volkes. Ich identifiziere mich mit ihnen. Und wenn du vorhast, sie auszutilgen, dann tilge mich auch aus. Es ist wirklich beeindruckend, wie sich Mose für die Israeliten ins Zeug legt. Schon vorher, in der letzten Sendung war davon die Rede, hatte er sich für sie eingesetzt, obwohl Gott vorgeschlagen hatte, ich mache mit den Israeliten kurzen Prozess und dafür sollst du, Mose, zu einem großen Volk werden. Moses edle Gesinnung zeigt, dass wenigstens auf ihn Verlass ist. Er ist genau der richtige Mann, den Gott zum Anführer der Israeliten gemacht hatte. Auch wenn Gott sich jetzt mit einem ziemlich kämpferischen Mose auseinandersetzen muss. Vers 33. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Eigentlich ist das eine beruhigende Feststellung. Gott befasst sich mit der Sünde eines jeden Einzelnen. Er sieht überhaupt nicht ein, warum Mose aus dem Leben scheiden sollte, obwohl er doch gar nichts mit dem goldenen Kalb zu schaffen hat. Doch Moses Bereitschaft, für sein Volk einzustehen, scheint Gottes Herz anzurühren. Und was Gottes Herz bewegt, das bewegt auch Gottes Hand. Denn er sagt zu Mose, Verse 34 und 35, so geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Auf der einen Seite lenkt Gott ein, zeigt seine Bereitschaft, die Geschichte mit seinem Volk nicht zu beenden. Er verspricht, die Israeliten trotz des Vorgefallenen nach Kanaan zu bringen und seinen Engel vor sie hergehen zu lassen. Aber es gilt eben auch, was Gott zuvor gesagt hat, nämlich, dass er Sünde nicht einfach auf sich beruhen lassen kann. Dass er die Israeliten für die Anfertigung und Verehrung des goldenen Kalbes bestrafen wird, ist für ihn ausgemachte Sache. Wir erreichen Kapitel 33. Dort wird berichtet, der Herr sprach zu Mose, geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich's geben. Und ich will vor dir hersenden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Gott bereitet die Israeliten also darauf vor, in das gelobte Land, in das versprochene Land Kanaan, einzuziehen. Doch wie wir später im vierten Buch Mose feststellen werden, wird das Volk Israel noch lange in der Wüste unterwegs sein. Weiter ab Vers 3. Gott spricht, und ich will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid, und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Diese Verse zeigen, das Verhältnis zwischen Gott und den Israeliten ist noch längst nicht wieder in Ordnung. Zwar steht Gott zu seiner Aussage, die Israeliten nach Kanaan zu bringen, aber er lässt sich, wie in Vers 2 gehört, von einem Engel vertreten. Interessant ist auch die Sache mit dem Schmuck. Die Israeliten trugen Leid und niemand tat seinen Schmuck an, heißt es hier. Keinen Schmuck zu tragen, war offensichtlich ein Zeichen der Trauer. Nun heißt es in Vers 5, lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Das bedeutet, als Zeichen ihrer Reue sollen die Israeliten für immer ihren Schmuck ablegen, sprich wegwerfen. Wenn sie dazu bereit sind, wird Gott ihnen möglicherweise gnädig sein. Gottes Worte, insbesondere der Vorwurf, dass die Israeliten ein halsstarriges Volk seien, scheint sie zu treffen. Denn in Vers 6 wird berichtet, und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich an dem Berge Horeb. Der nächste Abschnitt in unserem Bibeltext hat unter Bibellesern schon für einige Verwirrung gesorgt. Denn hier ist auf einmal von der Stiftshütte die Rede, die draußen vor dem Lager der Israeliten aufgestellt wird. An allen Stellen zuvor, an denen sie erwähnt wurde, befand sie sich erst im Planungsstadium. Tja, und nun auf einmal steht sie plötzlich da. Manche Theologen meinen, dass offenbar verschiedene Berichte über die Wüstenwanderung der Israeliten und über den Bau der Stiftshütte miteinander verbunden und verwoben wurden, um daraus eine große, umfassende Erzählung zu machen. Dabei sei es dann eben zu Widersprüchen gekommen und zu logisch nicht erklärbaren Brüchen. Dieser Lehrmeinung möchte ich mich nicht anschließen. Vor allem sehe ich gerade an dieser Stelle des Bibeltextes gar keinen Anlass dazu. Bevor ich näher darauf eingehe, lese ich erst einmal Vers 7. Dort wird berichtet: Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Meine Vermutung ist, dass Mose die Stiftshütte, während sie gebaut und die Einrichtungsgegenstände hergestellt wurden, außerhalb des Lagers aufstellte. Ja, im Grunde war sie zu diesem Zeitpunkt nicht viel mehr als ein größeres Versammlungszelt. Und vielleicht nicht einmal das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass erst einmal nur die äußere Umzäunung aufgestellt wurde, die später den Vorhof bilden sollte. Und im Innenbereich vielleicht ein Zelt, in dem die Handwerker ihrer Arbeit nachgingen. Einen Beweis für meine Vermutung kann ich leider nicht liefern. Aber ich meine, dass einige Umstände dafür sprechen, dass es so gewesen sein könnte. Zum Beispiel deutet nichts darauf hin, dass irgendwelche Priester in dieser Phase, die in unserem Bibeltext beschrieben wird, ihren Dienst taten. Das ergibt aus meiner Sicht nur dann einen Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die Stiftshütte zu diesem Zeitpunkt noch eine Baustelle ist. Ich lese weiter ab Vers 8. Dort wird berichtet: Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf, und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte, und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Wieder einmal steht an dieser Stelle die Frage im Raum, ob ein Mensch Gott tatsächlich sehen kann. Johannes 1, Vers 18 teilt uns mit, dass niemand Gott jemals gesehen hat. Und in Johannes 14, Vers 9 ist davon die Rede, dass diejenigen, die Jesus Christus gesehen haben, auch seinen Vater gesehen haben. Theologisch ausgedrückt, Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes in menschlicher Gestalt. Doch die Frage, was Mose konkret gesehen hat, als er mit Gott redete, ist damit noch nicht beantwortet. Vielleicht sah er nur jenen Engel, von dem vorhin gesagt wurde, dass er Gott während der Wüstenwanderung der Israeliten vertreten werde. Oder Mose bekam nur das zu sehen, was auch die anderen Israeliten in der Tür der Stiftshütte stehen sahen, nämlich die Wolkensäule. Zwar heißt es in Vers 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Aber heißt das wirklich, sie schauten sich dabei gegenseitig ins Angesicht? Hier steht nichts von Anschauen, sondern von Reden. Sie redeten von Angesicht zu Angesicht. Der Halbsatz, wie ein Mann mit seinem Freunde redet, könnte also bedeuten, sie standen ganz nah beieinander und redeten in so vertrauter Weise, wie sonst nur zwei Freunde miteinander reden. In der zweiten Hälfte von Vers 11 wird berichtet: Dann kehrte Mose zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Wieder einmal wird Josua hier erwähnt. Er ist der Mann, den Gott darauf vorbereitet, Moses Nachfolger zu werden. Ich glaube nicht, dass zu der Zeit, von der hier die Rede ist, irgendjemand bereits auf den Gedanken gekommen ist, dass es einmal dazu kommen wird. Ja, wenn man gewisse Passagen im Buch Josua liest, bekommt man sogar den Eindruck, dass Josua für diese Aufgabe wohl kaum in Frage kommt. Aber Gott scheint das anders zu sehen. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels beginnt mit Vers 12 und verdeutlicht, wie sehr sich die Beziehung zwischen Gott und Mose von der Beziehung zwischen Gott und dem Rest des Volkes unterscheidet. Es wird berichtet, und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden? Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Mose kommt offenbar nicht damit zurecht, dass Gott mit ihm persönlich wie mit einem Freund redet. Doch sobald es um das Volk geht, gibt sich Gott verschlossen. Er will Mose nicht einmal so recht Auskunft darüber geben, was es mit dem Engel auf sich hat, der das Volk Israel auf dessen Wüstenwanderung begleiten soll. Abermals lässt sich Gott durch Moses Vorhaltungen zu gewissen Zugeständnissen bewegen. Aber Mose lässt nicht locker, er will noch mehr für sein Volk herausholen. Ab Vers 14 wird berichtet, Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Dieser letzte Satz ist der Beleg dafür, dass Mose vorher, als er mit Gott wie ein Mann mit seinem Freund redete, Gott nicht wirklich sehen konnte. Doch genau das wünscht sich Mose nun, weil er sich so sehr mit Gott verbunden fühlt. Doch Gott kann oder will ihm diesen Wunsch nicht erfüllen. Weiter ab Vers 19. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Soweit die Verse 19 bis 23. Gott offenbart sich Mose auf eine Weise, die Mose offenbar gerade noch so ertragen kann. Man bekommt den Eindruck, als ob Gottes Herrlichkeit wie ein gleißend helles Licht sei, vor dem man die Augen schließen muss, weil man sonst blind würde. Aber das ist natürlich auch nur ein Bild dafür, was wir letztlich nicht verstehen können, weil niemand von uns Gott je gesehen hat. Wirklich traurig müssen wir darüber aber nicht sein. Zwei Bibelverse schenken mir in dieser Hinsicht eine frohe Gelassenheit. Einmal der vorhin schon erwähnte Vers aus Johannes 14. Da geht es um Philippus, der Jesus bittet, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Daraufhin antwortet Jesus, so lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, wird den Christen etwas Wunderbares in Aussicht gestellt. Dort heißt es, Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm, gemeint ist Jesus Christus, gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Mose bekam seinen Wunsch, Gott sehen zu dürfen, nicht vollständig erfüllt. Aber was ihm fast genauso wichtig war, er wollte sichergehen, dass Gott ihn und das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste und beim Einzug in das Land Kanaan begleitet. Auch wir brauchen heute Gottes Gegenwart, um den Schwierigkeiten des täglichen Lebens begegnen zu können. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht es unter anderem um eine Sache, die in der vorigen Sendung und in dem dazugehörigen Bibeltext fast untergegangen ist. Vielleicht erinnern Sie sich, als Mose vom Berg Sinai herunterkam und die Israeliten dabei erwischte, wie sie das goldene Kalb verehrten, da zerbrach er aus Wut und Verzweiflung zwei Steintafeln, die er von Gott bekommen hatte. Was es mit diesen Steintafeln auf sich hat und auf welche Weise die Israeliten Ersatz bekommen, das ist also ein Thema in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.